Okay, hallo. Es ist wieder der zweite Dienstag im Monat und ihr hört das Freifunkradio entweder live auf 88,4 in Berlin und 90,7 MHz in Potsdam oder per Podcast. Und dann halt nicht unbedingt am Dienstag.
Dann
Ja,
jederzeit.
genau. Das war Andi und dann haben wir noch Monique per Mumble zugeschaltet. Hallo Marc.
Hallo.
So, wir reden heute über Gemeinnützigkeit, über die, ja.
Das Thema digitales Ehrenamt war ja so ein bisschen gesetzt und da hat sich ja in den letzten Tagen ein bisschen was getan. Man hat es an verschiedenen Stellen gelesen, dass das Freifunk jetzt sogar im Koalitionsvertrag der Bundesregierung steht, der möglichen zukünftigen Bundesregierung. Wir wissen ja
Falls
noch
er
gar
zum
nicht,
Einsatz kommt, ja, das wissen wir auch noch
ob
nicht.
der Vertrag überhaupt zum Einsatz kommt, genau. Und das Ganze hat ja schon eine Vorgeschichte. Da gab es ja schon im letzten Jahr Initiativen, um das zu erreichen, dass Freifunk gemeinnützig ist. Aber Monique, vielleicht kannst du uns einfach von die Geschichte ein bisschen erzählen, wie es überhaupt dazu kam, warum wir jetzt überhaupt eine Gesetzesinitiative brauchen und wie das Ganze jetzt zustande kam.
Ja, okay, also dann schmeiße ich mal die Wayback Machine an und wir versetzen uns recht weit an den Anfang von Freifunk. Und da haben sich ja so erste Vereine gegründet, wie zum Beispiel der Förderverein oder der Freifunk Rheinland e.V. Und die haben ja überhaupt keine Probleme gehabt, Gemeinnützigkeit zu erlangen. Was glaube ich daran liegt, dass das Thema irgendwie da noch recht neu und gar nicht so auf dem Schirm war, aber auch irgendwie daran, wie die Satzungen so geschrieben sind. Ursprünglich war es ja gar nicht die Intention, dass die Vereine oder in der Ursprungsidee gab es gar nicht so unbedingt die Notwendigkeit, dass die Vereine jetzt Infrastruktur betreiben oder da irgendwas zur Verfügung stellen, sondern sie haben sich eigentlich das Thema Aufklärung und Bildung und Veranstaltungen auf die Fahne geschrieben. Und erst durch die Problematik mit der Störerhaftung, wisst ihr noch genau, wann das anfing? 7 Jahre her ist das, ne, wo das losging mit der Störerhaftung?
Ja, so aktuell wurde das 2009, glaube ich.
Ja, mit diesem
Ja.
Urteil Sommer des Lebens,
Genau.
danach ging das ganze Elend los.
Genau. Und da fingen wir an, also tatsächlich der Förderverein, dort auch Förderverein Freie Netzwerke, so an erster Stelle. Diese VPN-Lösung anzubieten. Na, erst übers Ausland das machen, später dann hier in Deutschland den Traffic rauszuschmeißen. Und also diesen berühmten VPN 03 haben wir da installiert. Und ab dem Moment haben wir uns dann auch als ISP gemeldet, weil wir natürlich Dienstbetreiber wurden. Und plötzlich hatten wir da so ein Thema Infrastruktur drinne, und das haben dann andere Vereine wie der Rheinland aufgegriffen. Mittlerweile hat das dort noch eine viel größere Dimension angenommen, als es im Förderverein dann hatte. Und das ist noch, sind noch andere Einflussfaktoren aus meiner Sicht, die da so reinspielen, nämlich auch, dass wir Förderungen bekommen haben. Förderungen, die es uns zum Beispiel im Förderverein Freie Netzwerke ermöglicht hat, den Berlin Backbone zu sanieren, wo man aber ganz klar sagen muss, dass der früher im dezentralen verteilten Besitz einzelner Leute war. Also jeder hat ja so seinen Knoten gepflegt, ne, so und da auch sein Geld reingesteckt, seine Zeit und so weiter. Und durch diese Förderung mit dem Pilotprojekt, was wir da gemacht haben, sind diese, und wir haben dort Hardware entgegengenommen und sind auf die Art zum Netzbetreiber geworden. Also auch sozusagen auf einmal Infrastruktur, also der Need für Infrastruktur in den Vereinen war plötzlich da. Und das ist in anderen Vereinen auch so gegangen. Und das Dritte ist, dass generell die Wahrnehmung von Freifunk extrem gestiegen ist. Es haben sich immer mehr, also glücklicherweise dank dieses Fixes, ist Freifunk also nicht vor die Hunde gegangen, wonach es erst aussah mit der Störerhaftung. Konnte halt weitermachen und es haben sich immer mehr gegründet. Das war ja auch dieser VPN-Fix war auch ein guter Grund, dann die Freifunklösung zu wählen. Und es sind immer mehr Initiativen entstanden, die auch alle diesen Bedarf verspürt haben, eben Vereine zu gründen und eben auch Förderungen zu bekommen und so weiter. Und das hat zu einer Wir haben ja auch viel politische Unterstützung bekommen, einerseits, was super ist, und andererseits hat es aber eben dazu geführt, dass mit der verstärkten Anmeldung von Vereinen wir bei den Finanzämtern auf dem Tableau erschienen sind. So. Und dann gab es eben die ersten Vereine, die dann also so vermeldeten, ups, wir kriegen hier, haben hier Infrastruktur irgendwie reingeschrieben und wir kriegen jetzt gar keine, kriegen hier irgendwie keine Gemeinnützigkeit zustande. Und das hat uns einen Moment gedauert, rauszufinden und zu rekonstruieren, woran das liegt. Und wir sind dann auf diesen Punkt in der Abgabenordnung gestoßen.
Genau, das war ja auch eine Entwicklung, dass damals hat ja jedes Finanzamt auch für sich entschieden oder eine eigene Entscheidung getroffen, was Gemeinnützigkeit betrifft.
Aber bei der Menge wurde dann halt irgendwann wurden die...
Genau, und da kam es auch vor, dass die gleiche Satzung in zwei verschiedenen Finanzämtern das eine Mal als gemeinnützig gesehen wurde, das andere Mal als nicht gemeinnützig anerkannt wurde. Und dann haben sich im vorletzten Jahr, ich weiß es nicht mehr genau, die Oberfinanzdirektionen der Bundesländer zusammengesetzt, um über dieses Thema zu beraten und haben festgelegt, dass der Aufbau von Infrastruktur an sich erstmal nicht gemeinnützig sein kann.
Ja, ich habe noch zwei Anmerkungen, um das Publikum zu verwirren, da greife ich jetzt nochmal zurück. VPN war nicht der direkte Schritt, vorher gab es eben das ZAP-Skript, weil es ging ja um die Störerhaftung, also vor allem um Peer-to-Peer-Tauschbörsen. Und da hatte dann Sven Ola ein Skript geschrieben, was bei, wenn jemand anfängt, viele Verbindungen aufzubauen, also was bei BitTorrent typisch ist, dann die Verbindung zu killen, aber es war halt keine Dauerlösung. Dann sind wir eben auf das OpenVPN gekommen. Das ist die eine Anmerkung. Das andere ist, dass man vielleicht noch dazu sagen muss, wenn man nicht aus Berlin stammt, dass der Berlin Backbone jetzt keine Glasfaserverbindung oder sowas ist, sondern dass wir tatsächlich eine drahtlose Funkinfrastruktur mit Richtfunkstrecken aufgebaut haben von der Kohle.
Da wurde Glasfaser mit Luft gemacht, nicht mit Kupfer.
Ja, genau. Glasfaser halt ohne Glas.
Genau.
Viel mehr Kabel, aber dafür kürzer.
Ja, stimmt. Ja, genau. Also mir ging es halt tatsächlich eher um diese, also darzustellen, wie sich also historisch dieses Thema der Infrastruktur im Vereinsbesitz überhaupt entwickelt hat, dass es also in der Ursprungsidee gar nicht so richtig vorkam, aber durch die verschiedenen Einflüsse eben quasi entstanden ist.
Ja, das uns irgendwie zog man uns, halb gingen wir dahin, dass wir in die Rolle gekommen sind, tatsächlich Infrastrukturen zu betreiben und dann deswegen der Vorwurf aufkam, ihr seid ja gar nicht gemeinnützig, weil ihr Infrastrukturen betreibt.
Das Ganze geht ja auch zurück auf die sogenannten Internetvereine, die es so ab den 90er Jahren gab, wo die Mitglieder der Internetvereine damals Zugang zum Internet bekommen konnten. Und da habe ich die Begründung auch verstanden, dass es nicht gemeinnützig ist, weil man Mitglied werden muss in einem Verein, um also dann
Genossenschaft,
dann eine Leistung zu bekommen, was halt nicht für die Allgemeinheit zur Verfügung steht. Das habe ich verstanden, dass die andere Argumentation dann eher nicht. Und da haben wir dann aber im letzten Jahr auch ein bisschen wieder was lernen können, wie unser politisches System funktioniert.
Ja, warte mal ganz kurz, bevor du da reingehst, wollte ich noch mal kurz bei diesen Internetvereinen oder diesen Bürgernetzvereinen bleiben. Genau, wichtig ist eben dieser Unterschied, dass die das eben nicht der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt haben. Und da ist dieser Paragraph in der Abgabenordnung entstanden, oder in der Anmerkung zur Abgabenordnung, um genauer zu sein, der eben besagt, und um den dreht sich das Ganze hier, Internetvereine, wobei nicht ganz klar ist, was das eigentlich ist, ne? Internetvereine können zum Zwecke der Volksbildung halt schon gemeinnützig sein. Es sei denn, sie bauen eben Infrastruktur auf, bieten Netzzugang und so weiter. Genau, und das liegt daran, dass sie den eben einfach, und das kann man nachvollziehen, eben nur den Mitgliedern das zur Verfügung gestellt haben. Deswegen sind auch solche Vereine, die gibt es da zum Teil heute noch, auch nicht gemeinnützig. So, das, was wir natürlich als Freifunker machen, ist aber was anderes. Wir providen ja öffentlich Internet für alle zugänglich. Jeder kann mitmachen und so weiter. Wir betreiben, glaube ich, in erster Linie immer noch ganz viel Aufklärungsarbeit. Dennoch und auch Forschungsarbeit, und der Berlin Backbone ist eben auch so ein Pilotprojekt gewesen, wo es eigentlich darum ging, auch sozusagen Dinge rauszufinden, überhaupt erstmal. Und dann stellt sich halt schon die Frage, wie soll ich denn sowas erforschen, ohne dass ich es aufbaue? Ne? Also das ist schon mal so ein bisschen schwierig. also führt das zwangsläufig dazu, dass man also in gewisser Weise eine Infrastruktur hier errichtet, um dann an der Dinge zu lernen und ja hier auch mit Förderung der MABB beispielsweise.
Ja, der Grundgedanke bleibt ja auch weiterhin bestehen, dass nicht ein Förderverein ein gesamtes WLAN-Netz betreibt, sondern dass sich auch dort an diesen Backbone-Standorten wieder viele Individuen zusammenfinden, die dort das Netz benutzen und weitertragen in die Kieze. Und
wieder eine Anmerkung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. MABB ist die Landesmedienanstalt Berlin und Brandenburg. Das weiß man wahrscheinlich außerhalb von Berlin dann auch nicht so richtig.
Super, Elektra ist unser Glossar heute. genau, ja, also das wollte ich halt nochmal so diesen Unterschied also herausstreichen, wobei man sich da schon zum Beispiel, was ich mich immer gefragt habe, ist, wie ist denn das eigentlich mit dem DFN, dem Deutschen Forschungsnetz? Ah, gut, die haben ja auch im großen Stil, da so Infrastruktur am Laufen, die auch nicht der Allgemeinheit zugänglich ist, sondern auch nur einem eingeschränkten Nutzerkreis und die verticken ja sogar also richtig so vertragsmäßig mit Geld über den Tisch wandern und so da auch Dinge, ihre Kapazitäten in so einem Wholesale-Geschäft. Und trotzdem ist das
Universitäten und Hochschulen.
Genau, und da haben sie sozusagen, aber es ist trotzdem ein eingeschränkter Nutzerkreis, weil könnte man sich sozusagen streiten. Auf der anderen Seite, klar, der DFN macht das natürlich. Da wird natürlich nur Forschung drüber betrieben und da geht es natürlich auch nur um Forschungsthemen, vollkommen klar, ne?
Ja, also es ist bei Rechtsthemen so, dass im Prinzip sollte Gleiches gleich behandelt werden und Ungleiches ungleich, aber your results may vary.
Ja, also das fand ich immer ein Kuriosum auf eine Art, was sich sicherlich irgendwie erklären lässt, aber naja. Ja, also so viel sozusagen vielleicht erstmal zu diesem, wie kam es überhaupt zu dieser. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendjemand dachte, das wäre doch mal eine coole Sache, sondern es entstand wirklich so ein Druck bei den Vereinen, die eben viel später sich gründen wollten oder gegründet haben und dazu kamen und eben Probleme hatten, dann dort die Gemeinnützigkeit hier, die Anerkennung ihrer gemeinnützigen und ehrenamtlichen Arbeit irgendwie zu erlangen, je nach Finanzamt und dann immer sozusagen hat sich die Situation immer weiter verschärft, eben bis sich dann sogar die Bundesfinanzdirektion da zur Causa Freifunk irgendwie zusammengefunden hat und dort, also ohne auch je unsere Seite je gehört zu haben, ne, auch spannend sozusagen hinter den Kulissen Dinge entschieden wurden, die wir glücklicherweise mitbekommen haben und so also absolut die Notwendigkeit gesehen haben, dort in die Vorwärtskommunikation zu gehen. Und das passierte dann zum ersten Mal.
Wann?
Genau, 2015, als nämlich Christian Heise im Kontext der digitalen Flüchtlingshilfe und der Störerhaftung zweimal in der digitalen Agenda, im Ausschuss Digitale Agenda war und dort zum ersten Mal, das kann man auch nachlesen, auf Freifunk statt Angst, ist es dokumentiert, sozusagen er die Gemeinnützigkeit im Kontext der Flüchtlingshilfe gefordert hat, weil da kam dann auf jeden Fall spätestens nochmal ganz deutlich auch der humanitäre Aspekt unserer Arbeit raus, ja. Also, und auch die Wichtigkeit dieser offenen Netze. Und hatte das also da zum ersten Mal gefordert. Ich hatte dann ein Jahr später nochmal die Chance, im Digitale Agenda-Ausschuss zu sprechen, auch wieder im Kontext der Flüchtlingshilfe und hatte dort viele Forderungen aufgestellt, unter anderem auch die Verlängerung der steuerlichen Maßnahmen, nämlich dass Vereine, die Flüchtlingsarbeit machen, das auch tun können, auch wenn es nicht in ihrer Satzung steht. Das sind ja alles so Themen, ne, in dieser Abgabenordnung. Darfst du als Verein nichts machen, was nicht satzungsgemäß ist. Flüchtlingsarbeit steht aber wahrscheinlich bei keinem Verein, der da Hilfe geleistet hat, nicht nur den Freifunkverein, sondern auch vielen, vielen anderen Ehrenamtlichen eben auch nicht in der Satzung. Und also gab es da diese steuerlichen Maßnahmen, in deren Kontext wir das dann eben leisten konnten. Aber die endeten dann, die waren nur für ein Jahr befristet. Und also war eine Forderung die Verlängerung dieser Maßnahmen. Die wurden übrigens später verlängert, nämlich bis Ende 2018. Insofern war dann alles, was Flüchtlingsarbeit und im Flüchtlingskontext aufgebaut war, erstmal raus aus dieser Diskussion und was schon mal gut war, was uns diesen Handlungsspielraum dort gegeben hat, weiterzumachen. Aber eben nicht das grundsätzliche Thema und das habe ich eben auch angesprochen. Ich hatte da wurde dann von den Grünen war ich eingeladen und dann gefragt worden, was ist denn jetzt das Wichtigste all deiner 10 Forderungen, die du hier irgendwie aufgestellt hast? Und dann sagte ich natürlich, ja, das Thema der Gemeinnützigkeit. Und tatsächlich haben sie dann, muss ich sagen, den Faden da aufgegriffen, haben sich da engagiert, haben Hintergrundgespräche mit anderen Parteien gesucht. Parallel gab es, denke ich, noch die Entwicklung, dass auch die SPD auf Landesebene vielen Freifunkern sehr viel Unterstützung hat zukommen lassen. Auch schon Förderungen und so weiter. Die haben sich dann eben auch begonnen, stark zu machen. Und das Ganze mündete dann eben in dieser Bundesratsinitiative letztes Jahr.
Genau, da hatten verschiedene Bundesländer, ich glaube, das war Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Berlin hatte sich, glaube ich, noch angeschlossen, hatten dann im Bundesrat eine Initiative eingebracht mit dem Vorschlag, eine Änderung der Abgabenordnung, Paragraph 52 oder so ähnlich.
Genau.
Und um dort eben aufzunehmen, dass der Aufbau von Netzen, wie sie Freifunk aufbaut, ich kenne den genauen Wortlaut nicht mehr, um das quasi in die Liste der gemeinnützigen oder der anerkannten Tätigkeiten für eine Gemeinnützigkeit aufzunehmen. Also dieser Paragraphen der Abgabenordnung ist einfach wirklich eine lange Aufzählung von Dingen, die man tun kann und die dann als gemeinnützig anerkannt werden können. Und da wäre dann der Aufbau von freien Netzwerken eben mit drin gewesen.
Genau, und da gibt es eine ganz tolle Rede übrigens, ne? Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da gibt es diese Rede von dem NRW-Medienminister, dessen Name mir leider gerade entfallen ist. Vielleicht können wir die ja verlinken in den Shownotes. Also der hat das sehr toll begründet und dargestellt. Es lohnt sich wirklich, das mal anzugucken.
Okay, also verweisen wir auf die Shownotes.
Genau. Und im Bundesrat wurde die Initiative dann auch angenommen. Das war dann das, wo ich mich an meinen Sozialkundeunterricht wieder erinnert fühlte, wie so Gesetzgebungsverfahren in Deutschland funktionieren. Und unter anderem darf halt der Bundestag Gesetzesinitiativen, der Bundesrat Gesetzesinitiativen starten und hat das damit quasi an den Bundestag weitergegeben. Unterlag das eine Weile. Das war, glaube ich, das muss Anfang letzten Jahres gewesen sein. Das muss so März, April oder so passiert sein. Und dann lag das halt beim Bundestag eine Weile. Und dann haben halt die Leute mal angefangen nachzufragen, was denn mit dieser Initiative sei. Und da gab es, glaube ich, dann auch schon eine erste Lesung dieser Gesetzesinitiative. Aber das ist halt so kurz vor der Bundestagswahl passiert, dass dieses Gesetz nicht mehr verhandelt worden ist und diese Initiative quasi dem Ende der Legislaturperiode zum Opfer gefallen ist und damit automatisch quasi rausfällt.
Aber wir haben heute immer noch nichts in der Hand oder haben wir irgendwas in der Hand, außer die Absichtserklärung von dem Koalitionsvertrag für eine Regierung, die wahrscheinlich gar nicht mehr zustande kommt?
Nee, also haben wir nicht. Und ich wollte noch kurz nachschieben zum Thema Bundesratsinitiative. Das, was da gegriffen hat, das habe ich nämlich gelernt, ist das Prinzip der Diskontinuität, dass also alle Gesetzesinitiativen, die nicht mehr beschlossen werden, vor der Wahl verfallen. Man muss sie halt dann nochmal neu starten. So. Mhm. Und da hat dann ja noch, das hatte der Freifunk Darmstadt, die sind nicht unerwähnt bleiben, denn die haben sich auch ganz doll engagiert in dieser Zeit eben, als es diese Bundesratsinitiative gab und haben diese Webseite, Kampagnenwebseite ins Leben gerufen, Digitales Ehrenamt jetzt, wo sie das noch versucht haben zu thematisieren und zu verhindern. Es hat halt bloß nicht mehr gereicht. Ich sag mal so, die Störerhaftung ist gerade noch durchgekommen und ist halt irgendwie nicht mehr. Ja? Also die Änderung des Telemediengesetzes, ja. Und es gab ja viele andere Gesetze, die noch schnell durch mussten. Und da ist halt diese Gesetzesänderung, stand da halt nicht ganz oben auf der Liste. Und dem Vernehmen nach gab es da auch noch kleinere Widerstände bei anderen Regierungsparteien.
Bei der dritten Regierungspartei.
Ja, und das ist sozusagen das, was da gegriffen hat, also eine ganz normale parlamentarische oder in unserem demokratischen System geschuldeten Geschichte, so, die ja an sich auch prinzipiell wahrscheinlich ist, nur für uns jetzt gerade mal blöd ausgegangen. Und weil wir aber da auch schon recht weit waren und letztlich die Unterstützung jetzt auch nicht abgenommen hat seitens der Grünen, die übrigens die Forderungen von Freifunk sogar explizit in ihr Parteiprogramm aufgenommen haben. Auch bei der Ja, auch als auch bei der SPD, als auch übrigens, man höre und staune, bei der FDP, weil auch da habe ich mich da mal mit ein paar Leuten unterhalten, wie es tatsächlich letztendlich dazu kam, ich mir unsicher, aber auf jeden Fall auch mal so gefragt, sag mal, ihr müsstet doch eigentlich auch irgendwie dafür sein, oder? Also so als freie
Jetzt habe ich kurz mit den Augen gerollt.
Na, so als freie Demokraten und so passt das ja schon ins Thema. Und dann hatten wir noch den Digitalomaten zwischendurch, ne? Erinnert ihr euch noch an den, diesen Wahlomaten, diesen digitalen
Wahlomaten? Ach ja, ich erinnere mich.
Und da haben wir auch da haben wir auch ganz doll darauf abgestellt und die Parteien gefragt und da war schon klar, dass also auch die FDP das unterstützt und die Linke im Prinzip auch so. Also da gab es schon viel, da war schon klar, der Zuspruch wird immer, also es wird immer klarer und immer deutlicher. Ich meine, ist ja auch ganz offensichtlich, ne, irgendwie das Thema. Aber ja, und so kam es, dass wir übrigens auch ein Thema bei Jamaika in den Sondierungsgesprächen war auch, ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt, gab es auch ja so erste Papiere, ne, die da genau, auch so veröffentlicht, geleakt wurden, sag ich mal, ne?
Haben die ein öffentliches vom Christian WLAN benutzt? Lindner, ne?
Da bestand also zum Thema Freifunk mehr Einigkeit als zu vielen anderen Themen.
Ja, interessanterweise schon. Also auch da stand sozusagen, gab es schon eine Einigung zu dem Thema so. Und dann ist es halt toll, dass auch jetzt das wieder, dass es also auch hier thematisiert wurde. Und Dorobert schrieb ja auf Twitter, auf Cevens Nachfrage, sowas wie, ich habe gehört, es wurde darüber gesprochen, war seine Frage in Richtung der entsprechenden Netzpolitiker, unter anderem Dorobert, der dann da, sag ich mal, schon wichtig war an der Stelle, sagte sie nur Gemeinnützigkeit, bitte danke. War ihr Kommentar. Das heißt, es war scheinbar, also ich interpretiere das, als es war kein großer Diskussionspunkt mehr.
Okay, aber wir haben noch nichts.
Wir haben noch nichts, aber ich wollte sagen, aus meiner Sicht ist das stehen wir da jetzt schon mal ganz okay da für das, was man jetzt bis hierhin irgendwie erwarten konnte. So, nämlich wir haben eine breite politische Unterstützung. Klar, jetzt muss die Regierung noch kommen.
Genau, und wir haben auch gelernt, wir müssen einfach dranbleiben. Von ganz allein setzen sich halt solche Sachen auch nicht um.
Nie in Bewegung, nein.
Ich glaube, sobald die Regierung sich gebildet hat, müssen wir da auch als Freifunker wieder aktiv werden, unsere Bundestagsabgeordneten ansprechen. Und ich denke auch, dass es da wieder Initiativen gibt. Freifunk Darmstadt hat ja auch die Seite Digitales Ehrenamt jetzt weitergeführt. Da wird es sicherlich neue Aktionen geben. Weißt du da was, Monique?
Ja, ich sag mal, wir haben uns alle darauf verständigt, die sich mit dem Thema da beschäftigen und auch wirklich, also auch der Markus aus Darmstadt hat auch einige, sagen wir mal, Aufklärungsgespräche mit Politikern geführt, kann man das so sagen? Wobei Aufklärung hören die, glaube ich, nicht so gerne. Erklärungs, weiß ich Lobby. Nicht genau. Ja, wir machen ja keine Lobbyarbeit. Das ist ja, nein, wir reden, wir erklären Menschen, die sich mit dem Thema nicht so gut auskennen, versuchen wir zu erklären, wie es funktioniert. Und tatsächlich ist Digitalisierung ja auch ein Thema und ich meine, in diesem ganzen Kontext passt das natürlich total in das, was sowieso alle wollen, ne? Und wenn es dann da noch so ein paar Ehrenamtler gibt, die dann auch noch sozusagen für öffentliche Infrastruktur sorgen, ist doch großartig. Da kann
genau,
keiner was
bevor,
dagegen,
bevor die Regierung das irgendwie selbst machen müsste, für Breitband Internet zu sorgen.
Bitte danke, ja.
Bitte danke, ja. Genau. Und jetzt habe ich irgendwie gerade den Faden verloren. Was wollte ich jetzt eigentlich? Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Genau, wir müssen auf jeden Fall, wir hatten uns bis hierhin geeinigt, wir warten jetzt erstmal ab und führen halt, weil zu so einem Zeitpunkt, wenn es noch keine Regierung gibt, dann und das alles nicht klar ist, dann ist ja auch unklar, wen soll man denn jetzt ansprechen, ja, als seinen Bundestagsabgeordneten, der da kommt das überhaupt alles zustande?
Wir sollten unsere Kräfte da auch schon konzentrieren und nicht das Feuer schon vorher verschießen.
Und also war es jetzt total sinnvoll, das in so einer Phase das eben zu schauen, dass man mit denen, die jetzt da zum Beispiel in den Sondierungsgesprächen drin sind, das war jetzt hier das Thema, oder dort mal nachzufragen. Das hat funktioniert, glücklicherweise. Ja. Also auch ganz überraschenderweise auch recht problemlos. Also ich fand es nicht erwartet, dass es jetzt so easy scheinbar, es macht jetzt so einen aktuell, finde ich, einen sehr, sehr leichten Anschein, ging und uns schon sozusagen im Koalitionspapier, ist ja immerhin doch eine nicht ganz unwichtige Absichtserklärung, auf die wir uns natürlich, sobald diese Regierung tatsächlich gebildet ist, so es denn so kommt, uns dann auch durchaus berufen können. Und dann würde ich auch denken, sollte genau das, Andi, was du gesagt hast, einsetzen, dass wir dann auch für eine schnelle Umsetzung uns nochmal stark machen und einsetzen. Dass das Thema eben nicht verschleppt wird noch 2 Jahre oder so, sondern wirklich hoffentlich zügig in eine Umsetzung kommt. Und da ist dann nochmal das Gespräch, denke ich, mit den Bundestagsabgeordneten, kann er dann schon helfen, von den einzelnen Gruppen ihre Abgeordneten anzusprechen und dafür zu werben. So.
Genau, ich habe dann auch noch einen Programmhinweis. Der Markus von Freifunk Darmstadt hat auch zum Chaos Communication Congress auf der Freifunkbühne gesprochen zum Thema Gemeinnützigkeit für Freifunk. Das Video ist auf unserem neuen Mediaportal und das werden wir dann in die Shownotes hier mit hineinschreiben. Und da könnt ihr euch das Thema dann auch nochmal mit Bild zu Gemüte führen.
Bild und Ton, ja genau.
Ja, so, okay. Soweit sozusagen da ja. Der Stand.
Und bedeutend tut das, Freifunkvereine werden gemeinnützig, kommen also in den Genuss von Vergünstigungen, die man als gemeinnütziger Verein hat.
Genau.
Welche anderen Konsequenzen könnte das haben? Oder
ich hoffe ja, dass nicht Freifunk direkt in der Abgabenordnung drinsteht, sondern dass man wird ja hoffentlich schon ein bisschen allgemeiner also formuliert.
Keine Lex Freifunk?
Genau.
Also die Formulierung, habt ihr die vor euch vom Koalitionsvertrag?
Nein. Okay.
Die Formulierung ist eher so, dass man den Aufbau offener Netze, ich habe es jetzt nicht eins zu eins vor mir, aber den Aufbau offener Netze fördern möchte und dadurch Freifunkinitiativen gestärkt werden.
Okay. Ja.
Also es geht schon um die offenen Netze, den Betrieb offener Netze, die hier als gemeinnützig anerkannt werden sollen.
Aber dann ist, glaube ich, auch immer noch keine Garantie, dass jeder Verein unbedingt gemeinnützig wird. Es kommt dann immer noch genau auf die Satzungszwecke drauf an, was darin steht. Wenn da irgendwie in der Satzung was drinsteht, was sonst auch nicht gemeinnützig wäre, dann wäre das auch wieder problematisch, da eine Gemeinnützigkeit für alles zu erlangen. Aber es sollte auf jeden Fall der Betrieb oder das Aufbauen und das Betreiben von freien, offenen Netzen dann gemeinnützig werden und wahrscheinlich für die meisten Vereine, die das Problem dann auch lösen.
So ist die Hoffnung. Genau. Den genauen Vorschlag muss man sich dann angucken, aber ich denke, das war auch schon in dem letzten Vorschlag, den es da gab, ganz gut formuliert. Also in der Bundesratsinitiative.
Okay. Ja, ich hätte ja nicht gedacht, dass wir mit dem Thema jetzt eine ganze Sendung füllen. Und das ist aber auch schon, bricht gleich die letzte Minute an. Haben wir noch was Dringendes, was wir loswerden müssen?
Ich habe noch eine erfreuliche Nachricht von heute Abend sozusagen. Wir hatten uns ja als Freifunk wieder beim Google Summer of Code beworben und wir sind als Organisation wieder angenommen worden. Das heißt,
zum dritten Mal.
Jetzt zum dritten Mal nacheinander. Wir sind ja schon seit 2009, glaube ich, das erste Mal dabei gewesen. Mhm. Aber wir sind jetzt zum dritten Mal nacheinander wieder angenommen worden. Ab 12. März geht die Bewerbungsphase für die Studenten los. Wer also einen Studenten kennt, der oder selbst studiert und für Freifunk Software entwickeln möchte, kann
also
sich...
Also Open-Source-Software.
Open-Source-Software, genau. Kann sich auf der Seite projects.freifunk.net umsehen oder über unsere ganz normalen Kanäle Kontakt mit uns aufnehmen und dann kann man da ein Proposal daraus stricken, so dass man dann die Chance hat, im Sommer, im Mai bis August für 3 Monate dann ein Projekt durchzuführen.
Wieder was für unsere Shownotes.
Genau, wieder was für unsere Shownotes.
Monique, noch was
ja,
du schnell loswerden möchtest?
Ja, und wieder eine neue Subdomain, projects.freifunk.net mit einem neuen neuer Kampagne sozusagen. Sehr gut.
Ja, dann gehen wir jetzt so in die letzte Minute.
Ja,
vielen Dank fürs Zuhören, sag ich jetzt mal, von meiner Seite aus.
Genau, wir hören uns dann in 4 Wochen wieder. In
4 Wochen wieder, 2. Dienstag im Monat oder dann halt on the Interwebs.
Mal sehen, was uns dann für ein Thema einfällt.
Ja, genau. Ach ja, falls ihr ein Thema habt, meldet euch bei uns. Wir suchen immer nach Themen. Ja, dann, ich bedanke mich fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank, Monique, fürs Dasein.
Gerne, gerne. Danke für die Einladung.
Okay. Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.